heute super coole Folge geworden. Ich freue mich, mit Friedrich Schwand zu sprechen, dem Gründer und Chairman von Statista und heute dem Gründer von ECDB, einer Firma, die E-Commerce-Daten auswertet, basierend auf Milliarden von Transaktionsdaten. Super, super spannend. Wir sprechen über Remote-Arbeit, wir sprechen darüber, wie man Produkte erfindet, wie man am besten eine Firma international aufbaut, über die Gründungsgeschichte von Statista, Monetarisierung, Marketing. Und ich finde es super, super spannend, auch wenn wir zum Beispiel zum Thema Remote-Arbeit vermutlich gegensätzliche Meinungen haben, hat es Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir starten einfach rein in die Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Folge. Heute spreche ich mit dem Friedrich Schwand, der Founder und Chairman von Statista ist und Founder und CEO von ECDB. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich bin ein Heavy User von Statista gewesen, während ich Bachelorarbeit und Co. gemacht habe oder generell während dem Studium und habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Schön, dass du da bist. Möchtest du uns mal kurz durch dein Leben durchführen, wie es dazu gekommen ist, dass du Statista gegründet hast und was du so gemacht hast in deinem Leben?
Sehr, sehr gerne. Aber nur kurz Station, dass man einordnen kann. Ich hatte, normalerweise würde ich Studium nicht erwähnen, aber ich habe Statistik studiert und VWL und irgendwie scheint das ja, das ist das Faszinierende, was ich im Leben immer finde, man macht irgendwas, was irgendwie durch Zufall entsteht und nachher stellt man fest, wenn man wieder was macht, dass die Puzzleteile irgendwie dann doch verbunden sind oder man irgendwas ist hängen geblieben und nutzt es nochmal. Danach ist das Besondere, habe ich bei einer großen Firma gestartet, weil ich ehrlich gesagt, ich hatte keine Ahnung, was wir zu machen. Ich wollte niemals, bin auf gar keinen Fall sozusagen fertig mit dem Studium gewesen, wollte gründen, sondern ich wollte einfach überleben. Bin bei der habe dort erst im Ausland und dann in Bonn gearbeitet. Habe realisiert nach 3 Jahren, dass es ein sehr großes Unternehmen ist. Hätte man auch vorher wissen können. Aber und ist für mich, ich finde es großartig, so Unternehmen, aber viel zu politisch. Ich bin zum Startup gegangen, damals so einer der ersten. Mein erster Arbeitstag werde ich nie verbessern, denn am ersten Arbeitstag wurde mir gesagt, dass die Firma pleite ist.
Scheiße.
Und da lernt man dann, wow, gehst du zu einem Startup, dann wird es immer spannend und es passiert was. Dann war ich arbeitslos, hatte meine amerikanische Frau gerade rübergebracht, die auch kein Geld verdient. Insofern habe ich Kumpels angerufen, wo kann ich enden und endete dann bei einer Beratung, Boston Consulting. Habe das 7 Jahre gemacht. Dann war mir das auch zu groß. Dann habe ich dann eine kleine Beratung aufgemacht. Da kam so langsam auf der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit. Und dann haben wir Statista gegründet. Und was heißt wir? Es waren im Wesentlichen 2, die das Produkt sozusagen geschärft haben und 4, die in Summe geholfen haben. Und das sind Team von guten Freunden gewesen, die immer noch gute Freunde sind. Das ist nach 17 Jahren immer so. Und mit denen wir aber wirklich das dann gemeinsam gemacht haben. Und letztes Jahr bin ich als CEO zurückgetreten von Statista. Ich hatte vorher eine kleine Firma schon mitgegründet und die haben wir jetzt übernommen, ECDB, und versuchen dort wieder was ganz anderes zu machen, was aber auch mit Daten zu tun hat. Und was das ist, dazu kommen wir nachher noch.
Perfekt. Zu quasi der Geschichte davor, was ich spannend finde, der Moment, wo du bei einem Startup anfängst und sie erzählen dir, ja, wir sind leider pleite. Glaubst du, das hatte Auswirkungen quasi auf deine späteren Gründungstätigkeiten, dass du vielleicht länger gewartet hast, bis du es wirklich gemacht hast oder Entscheidungen anders getroffen hast?
Ja, also es hat in... Ob es daher kommt, weiß ich nicht. Aber es gibt, sagen wir mal, 2 Sachen, die mich, wer Fotos sieht, stellt fest, dass ich unter den Gründern eher einer der Älteren bin als einer der Jüngeren. Und ich persönlich empfinde es auch so, dass man, wenn man gründet, hilft es häufig, dass du wirklich Erfahrung hast in gewissen Bereichen. Ich bewundere die Leute, die sozusagen direkt nach dem Studium sagen, so, und jetzt fange ich los, weil ich mir immer denke, ihr habt so ein bisschen aus eurer eigenen Konsumentenwelt Erfahrung, aber habt nie ein Unternehmen kennengelernt, nie die Probleme, wisst nie, wie Prozesse funktionieren. Das ist ganz schön viel, das dann alles sozusagen nebenbei zu lernen. Das ist das eine, was ich mitgenommen habe. Und das zweite ist, Ich glaube, immer wenn ich gründe, ist über allem steht, verdammt nochmal, wie kann ich Geld verdienen? Also, und das wissen auch alle, die da drumherum sind. Es ist sozusagen eine, nenn es Fokussierung, nenn es Panik, aber es ist sozusagen von Tag 1, wie kann ich Geld verdienen? Und ich glaube, diese Art von Panik ist gut. Ich glaube, die Leute, die sich in, oh, und dann machen wir neue Produktfeatures, und dann kommen sie irgendwann, das ist, finde ich, zu brutal, und die, weißt du, sie heult, also sie sehen nicht die Kernfrage. Und die Kernfrage bei jeglicher Gründung, bei jeglicher guten Idee ist, wie verdammt nochmal kriege ich Leute dazu, dass sie dafür Geld zahlen?
Alles klar, kurze Werbepause für den Sponsor der heutigen Folge. Eine der größten Herausforderungen, die ich bei Gründern, Produktverantwortlichen und schnell wachsenden Startups immer wieder höre, ist, wir haben eine Vision für unser Produkt, aber wir kommen mit der Umsetzung nicht hinterher. Neue Entwickler einzustellen kann lange dauern. Genau hier setzt AppUnite an. Sie sind ein verlässlicher Partner für deine Produktentwicklung. Ihr Team integriert sich nahtlos in dein Unternehmen, arbeitet daran, messbare Mehrwerte für dein Produkt und deine Business KPIs zu schaffen und entwickelt leistungsstarke Apps, die mit deinem Wachstum Schritt halten. Egal ob Fintech, Healthtech oder SaaS, wenn du also schnell PS auf die Straße bringen willst, wirf einen Blick auf appunite.com/grow und jetzt zurück zum Podcast.
Ja, ich finde es immer wieder beeindruckend. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie viele Startups existieren, die quasi eine super geile Idee haben, aber wo man quasi, wenn man sich durchrechnet, sie wirklich ernsthaft die Frage stellt, ja, aber wie verdient man Geld damit?
Genau. So, ja. Und das ist, und ich glaube, dass wenn irgendjemand was mitnimmt, vergisst alles andere, sondern sagt euch immer, stellt euch vor, ihr habt zwei kleine Kinder, die sind gerade erst ein Jahr alt, verschuldet. Also um diese Paniksituation zu machen und nicht, ich glaube, Gründung als Lebenseinstellung oder Gründung als Selbstfindungsphase ist ganz fürchterlich, sondern du musst, glaube ich, diesen übertriebenen Fokus haben. Ich muss es verditschen können, ich muss Leute finden, die es kaufen. Und das eigentlich findest du sehr schnell raus, indem du einfach nur mal mit 3-4 Leuten sprichst, das habe ich, würdet ihr da wirklich für Geld zahlen? Und wenn sie nett sind, sagen sie ja, aber so richtig.
Ja, da gibt es das Buch von Mom's Test, in dem gesagt wird, naja, klar sagt deine Mutter, sie würde Geld dafür bezahlen. Aber in der Praxis stellt sich dann die Frage, ob Leute wirklich, wirklich Geld dafür bezahlen. Und ich glaube, viele um einen rum sagen einem, wenn man Fragen stellt, sehr liebe Dinge, weil sie einen einfach gerne haben. Aber total. Wirklich echte Zahlungsbereitschaft sieht man ja nur dann, wenn quasi auf dem Produkt ein Price Tag drauf ist und Leute bezahlen müssen. Ja. Okay. Spannend. Und dann das andere, was ich spannend fand, ihr habt als Freunde gegründet. Das kann ja eine sehr gute und eine sehr schlechte Idee sein. Wie geht's dir da im Nachhinein damit? Also ihr seid immer noch Freunde, das scheint ja ein gutes Zeichen zu sein.
Also ich fange mal erstmal an. Es gibt auch Gründer, die es geschafft haben, alleine, sozusagen als Hauptperson alleine zu gründen und dann andere dazu zu nehmen. Ja, und Elon und Mark und wie sie alle heißen, waren da sehr erfolgreich. Ich glaube, dass die Mehrzahl an Menschen nicht alles an Fähigkeiten abdecken, um gute Gründer zu sein. Und eins und zum Zweiten, ich fand immer, hat so viel Spaß gemacht und so anregend, immer einen Zweiten zu haben, mit dem du durchgehst. Und deswegen ist aus meiner persönlichen Erfahrung so, ich würde immer gerne es mit jemandem machen, den ich gut kenne, den ich blind vertraue und mit dem ich eigentlich auch gerne Zeit verbringe, weil es ist nur alle 80% meiner Zeit. Und damit bist du dann sehr schnell, Freunde bieten sich an, weil muss ich gut kennen, muss ich was machen. Und jetzt ist natürlich klar, hat man immer das Glück, solche Freunde zu haben, die dann auch gründen wollen, die dich wirklich ergänzen? Weiß ich nicht, ich hatte es. Das ist aber natürlich typisch, einer Berater hat ganz viele Nachteile. Einer der Vorteile ist, du hast sozusagen Menschen, die ähnlich ticken und die ähnliche Sachen sozusagen machen wollen.
Also du glaubst, dass dir deine Tätigkeit bei Boston Consulting Group dabei geholfen hat, die richtigen Leute zu finden?
Die Leute, die alle da mitgegründet haben, waren, 3 waren von BCG und einer war von McKinsey. Das ist schon eine relativ homogene Gruppe.
Ich habe mal Werbung gesehen, wo es quasi so Matratzenwerbung, wo es quasi darum ging, du verbringst irgendwie mehr Zeit auf deiner Matratze als irgendwie bei, und dann wurde es verglichen mit anderen Sachen, wo ich mir in dem Moment dann dachte, ist eigentlich krass, wenn man drüber nachdenkt, man verbringt ja mehr Zeit auf Arbeit als irgendwie mit der Partnerin
Als irgendwo
oder
sonst. Absolut.
genau. Und wo ich mir dann dachte, also oder ich glaube, das ist für viele auch so ein Drive, warum sie gerne gründen möchten. Diese Vorstellung, die Zeit, und das ist ja der größte Bucket eigentlich im Leben, so mit den coolsten und besten Leuten, die man irgendwie kennt, zu verbringen, ist, finde ich, so eine schöne Vorstellung. Und ich meine, potenziell kann man sich's, wie bei euch, gegebenenfalls halt auch dann einfach aussuchen und sagen, das sind Menschen, die habe ich gerne, mit denen verbringe ich sehr gerne meinen Tag. Irgendwie, ja, ich finde es von der
Ja,
Vorstellung her sehr
es wird
schön.
ein oder stell dir das an, oder du machst einen Job, aber es ist im Kern nur ein Job und du hast nicht dieses Gefühl, du willst ein bisschen die Welt verändern. Du bist da wirklich, also wie fürchterlich. Also normal ist es, ich verstehe schon, dass es ein paar Jobs gibt, die wirklich monoton und langweilig sind, aber wenn man die Chance hat, würde ich doch immer hingehen und sagen, ich will etwas machen, was mich wirklich antreibt und wo in der Zeit, der ich da bin, ich alle Energie gebe und deswegen, Entschuldigung, jetzt springe ich rüber, aber immer wenn ich rekrutiere, dann ist einer der Hauptgründe, wonach ich gucke, habe ich das Gefühl, diese Leute haben irgendeine Form von Sendungsbewusstsein, die wollen was verändern. Weil ehrlich gesagt, andere Leute können auch anderes machen, aber wenn ich mit denen zusammenarbeite und wir es machen, dann will ich Menschen haben, die im Kern sagen, guck, ich werde irgendwann sterben. Und so ist es nun mal, aber in der Zeit habe ich irgendwas Sinnvolles gemacht und zwar innerhalb der Arbeit.
Cool. Erzähl mal quasi aus dem Kontext heraus, so wie es zur Gründung von Statista kam. Also da war ja vermutlich auch genau dieses Ding da im Sinne von, ey, es läuft gerade scheiße an der und der Stelle, wir können das auf jeden Fall besser machen.
Gar nicht.
Nee?
Und dann da war es, oder andersherum. Also fairerweise hatten wir dann die eigene Beratung gegründet und die Beratung war darauf spezialisiert, neue Geschäftsmodelle für Medienhäuser zu entwickeln. Also Telekom, Axel Springer, ProSieben und so weiter. Und das haben wir gemacht und das 2,5 Jahre und dann merkte ich, Friedrich, also es fühlt sich hohl an, wenn du die ganze Zeit immer nur predigst, das könnt ihr aufbauen, machen, tun, aber du machst es nicht selber. Und es war, glaube ich, der Wunsch, mir selber zu zeigen, du kannst es tun. Okay, und dann hatten wir erst diese Idee. Dann haben wir typisch Berater gesagt, na, dann machen wir mal eine lange Liste an großartigen Ideen und priorisieren die durch. Und dann, das würde ich jedem empfehlen, wenn er das mal macht, weil man kommt sehr schnell zum Ergebnis, boah, ich habe eine super Idee, aber ich habe das bin ich nicht. Also zum Beispiel eine unserer Ideen, es war lange her, ja, 2007, war eine Kaffeehauskette, aber das ist nicht meine Welt. Also ich trinke Kaffee, aber so denke ich halt nicht, wie man das annehmen oder Modelabel, sondern ich glaube, die erste Frage ist, was ist man selber, sodass man nahezu erfühlt, wie Kunden mit deinem Produkt umgehen. Also, dass du nahezu sagst, ich weiß, was der Kunde denkt, dann muss ich auch keine Kundenbefragung machen. Und dann kam es, dann hatten wir gesagt, boah, Statistiken brauchen wir die ganze Zeit. Früher war es, wir hatten immer aus Zeitungen Sachen ausgeschnitten, aufgeklebt und dann bei Beratung hast du sozusagen zentral Leute, die Grafiken herstellen damals und denen das gegeben und waren total ineffizient aufgestellt. Und dann war die Banalität, dass wir sagten, Mensch, das ist ja ein Content-Produkt, Statistik, ähnlich wie Filme, Fotos und anderes. Nimm doch dieses Content-Produkt und aggregiere es. Ja, es gibt ganz viele Quellen und wir wussten, dass Leute für Studien viel zahlen. Wir hatten immer das Erlebnis, wenn jemand eine Studie kauft, dann will er eigentlich nur die Daten haben. Dieser ganze Text da innen da drin interessiert kein Mensch, sondern er will nur die Daten haben, um irgendwas zu sagen. Und so, okay. Und dann kam im Kern die Idee, lass uns auf das aggregieren. Eins. Zweitens, lass uns definieren, was die kleinste Content-Einheit ist, nämlich die Statistik und nicht die Studie, der Report, sondern es ist die Statistik wie ein Legostein und damit kannst du dann alles wieder zusammenbauen. Und dann genau, und dann ging es los und das Faszinierende ist, was toll war, ganz viele Journalisten mochten diese Idee. Also dafür, dass wir eine irrelevant haben, haben ganz schön viele darüber geschrieben. Ja, weil Journalisten sich ähnlich wie Berater sehr gut reinversetzen können. Da ist etwas. Trotzdem haben wir sehr lange gebraucht, weil so eine Datenbank muss ja erstmal befüllt werden und muss erstmal also erstens befüllt werden. Zweitens, die Leute müssen dir irgendwie vertrauen. Ja, Statistiken hat ganz viel mit Vertrauen. 50% würde ich so sagen, ist Trust. Und am Anfang, jetzt kennt man Statista, aber ich weiß noch, am Anfang hatten wir immer, wir hatten irgendwelche Vorstellungen vor Studenten oder anderen und haben immer gefragt, wer kennt Statista? Und dann hat sich einer so ganz leicht immer die Hand gehoben und alle anderen nicht. Und irgendwann hatte ich mal die Situation und dann haben alle die Hand gehoben und da wusste ich, okay, jetzt muss ich nicht mal fragen. Es hat geklappt, funktioniert. Aber lange Rede, kurzer Sinn, dann kam die Idee auf, dass wir sagten, okay, die Content-Einheit haben wir aggregieren. Und dann haben wir losgelegt in Deutschland. Interessanterweise in Deutschland, weil wir zum einen noch nicht so weit waren zu sagen, man muss es eigentlich immer international aufsetzen. Zum anderen ist es schon so, dass Deutsche nach anderen Statistiken suchen als Franzosen oder Engländer. Also Deutsche interessieren sich für den Bierkonsum in Deutschland, Franzosen nicht so sehr. Und so ist das dann entstanden. Und ich würde sagen, in der Anfangsphase, es ist durchaus sehr rechtlich geregelt, welche Statistiken du im Internet veröffentlichen kannst oder nicht. Aber in der Anfangsphase an jeder Gründung bist du durchaus mal im Graubereich. Also, dass du Sachen veröffentlichst, möglicherweise. Also heute ist das jetzt alles sauber geregelt, aber damals hat es uns. Naja, und dann war es so die ersten 3-4 Jahre, war wirklich, ist eigentlich gar nichts, fast keine Umsätze. Und dann kam irgendwo der Durchbruch. Du hast so richtig gemerkt, das Flugzeug ist plötzlich abgehoben. Es war dieses Wow, es klappte alles und ging durch die Decke. Und dann haben wir eine Phase der Hybris gehabt und haben gesagt, und jetzt gehen wir ins Ausland. Und im Wesentlichen, wenn du überlegst, du willst ins Ausland gehen und einen großen Markt, den auch andere interessant finden, dann kommst du sehr schnell, boah, es wäre, China war damals noch nicht und Chinesisch konnten wir nicht, also sollte es wohl auf Englisch sein und dann landest du bei den USA. Und dann haben wir mit viel Mühe USA aufgebaut.
Da will ich auf jeden Fall gleich noch drauf eingehen, USA und internationalisieren. Vorher noch Daten sammeln. Wie seid ihr quasi dann, du hast gerade schon gesagt, so Graubereich, was waren eure Datenquellen? Also war quasi einfach alles, was irgendwie zur Verfügung stand, wurde angezapft? Oder was sind da für Plattformen, an die ihr da rangetreten seid? Oder habt ihr Daten tatsächlich dann manuell eingelesen? Ich glaube, es war ja auch noch eine Zeit, wo jetzt noch nicht alles irgendwie online digital erfasst war.
Es war eine, also ich würde mal sagen, es war eine Frühphase, auch ganz viele Verlage und dergleichen wussten gar nicht, dass Daten sozusagen so entscheidend sind und deswegen wurde viel veröffentlicht, ohne dass sie gesagt haben, diese Daten sind geschützt, die darfst du nicht übernehmen. Und am Anfang ist es so, wir sind zum Teil sehr strukturiert vorgegangen, haben gesagt, das sind die ganzen Märkte und für jeden Markt brauchst du halt, wie groß ist der Markt, was ist der Marktanteil, was sind die Hauptspieler, was wollen Kunden? Und umgekehrt, du arbeitest dich mit Bots und vorne und allen möglichen Sachen durch das Internet durch und entdeckst immer wieder neue spannende Quellen und so, oh, das ist eigentlich interessant und nimmst, was du kriegst. Wir sind nach Instabot, nachdem wir dann Traffic bekommen haben, dann sehr schnell so vorgegangen, wie ein Verlag vorgeht oder wie ein Medienhaus vorgeht. Wir haben was veröffentlicht und haben gesagt, kriegen wir Traffic und Aufmerksamkeit darauf und führt das zum Kaufabschluss oder nicht? Und wenn beides der Fall war, haben wir mehr veröffentlicht. Und weißt du, das ist ja toll. Und plötzlich, also was ganz komisch ist, wir hatten Malaysia und E-Commerce war bei uns, also kommst du theoretisch nie drauf, war Männer. Irgendwie, wenn wir da was veröffentlichen, haben wir immer wieder viele Klicks bekommen und viele Leute haben gekauft. Also hatten wir sehr schnell Inhalte zu Malaysia und E-Commerce. Und so gehst du fast wie eine amorphe Masse vor, indem du überall dich so ein bisschen hineinarbeitest. Und ich würde sagen, ab dem 3. Jahr hatten wir dann auch richtig eine Rechtsabteilung, die geprüft hat, das dürfen wir veröffentlichen. Und Kunden konnten Wünsche äußern und dann war es tatsächlich dieses, aus Analystensicht macht es Sinn, aus Kundensicht macht es Sinn, die Daten sind vorhanden, legt los.
Okay, spannend. Für Startups, die heute starten, da gibt es ja, also es ist ja noch einfacher als früher, Webscraping zu machen, also quasi irgendwo sich Daten zu ziehen über Browse AI etc., also da muss man noch nicht mal Entwickler für sein. Wenn du jetzt vorhin gesagt hast, Graubereich.
Wenn ich das kurz sagen darf, genau, hundertprozentig. Wir hatten auch mal eine Phase, wo wir alles, was wir an Daten hatten, draufgeknallt haben. Und das ist keine Lösung. Warum? Weil die, also erstens, Leute werden abgemahnt und also das Rechtsrisiko ist viel, viel höher. Und zweitens, Leute gehen nicht auf deine Webseite, damit sie so, weißt du, dann können sie direkt auf Google gehen, dass sie in Daten ertrinken, sondern sie wollen schon von dir einen sinnvollen Filter haben und sie wollen schon erwarten, dass all deine Daten immer aktualisiert werden. Es geht dir nicht darum, es einmal zu haben, sondern Daten zu finden, die du dann regelmäßig immer wieder aktualisierst. Weil sonst jetzt Garbage in, Garbage out. Deswegen, wenn man das macht, dann würde ich immer versuchen, sozusagen, also erst das mitzubedenken. Und ich glaube, das Thema damals war es relativ leicht. Jetzt ist schon das Thema, also viele Leute bieten sozusagen Daten im Allgemeinen wie im Speziellen an. Das ist jetzt nicht mehr grüne Wiese, glaube ich, möglich.
Das heißt, die Überlegung ist, also ich habe zum Beispiel zwei Themen, wo ich passioniert irgendwie drin bin. Das eine ist Coworking Spaces, das andere ist Workations. Ich finde es einfach ultra schön, so dieses mit Leuten, die vielleicht aus einer ganz anderen Ecke kommen oder sowas, aber zusammen irgendwo zu sein, irgendwo zu arbeiten. War jetzt wieder in einer Workation, wo irgendwie 20 unterschiedliche Nationalitäten zusammengelebt haben und eine coole Zeit hatten, die alle irgendwas Digitales gearbeitet haben. Wenn man jetzt eine Workation-Plattform aufbauen würde oder eine Coworking-Plattform aufbauen würde, kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass man quasi alle Coworking Spaces perfekt gelistet hat, sondern viel wichtiger ist es, dass man die richtigen Filter anwenden kann, dass man irgendwie die Listings so hat, dass sie visuell irgendwie ansprechend sind, dass man die Bilder hat, dass man die Informationen hat, die man braucht, aber halt schnell und übersichtlich ergreifbar, sonst kann ja jemand potenziell auch auf genau. Google Maps
gehen. Ich glaube, dass alle Daten immer sofort aktuell, also dass jetzt alle Daten wirklich immer aktuell sind, dass die Leute sich darauf verlassen können, was du hast. Genau, sonst gebe ich dir vollkommen recht, das ist durchaus ein spannender Nischenbereich, wo man im Grunde sagt, Booking.com, also wenn du das dahinter baust, so eine Booking-Funktion, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen.
Ja, das war Thema meiner Bachelorarbeit, quasi eine Booking.com-Plattform für Coworking Spaces. Vielleicht baue ich das nochmal irgendwann richtig mit echten Coworking Spaces. Cool. Also, Thema Datensammeln, dann war noch ein Thema, Kunde Null interessiert mich. Du hattest gesagt, du findest es interessant, Dinge zu bauen, die man auch selber irgendwie spannend findet. Glaubst du, es ist sinnvoll, nur Produkte zu bauen, wo man selber auch sich als Kunde sieht, wo man quasi der potenziell erste Kunde sein könnte? Oder glaubst du, es gibt auch Geschäftsmodelle, wo es Sinn macht, die zu bauen, wo man selber gar nicht wirklich der Kunde ist?
Das also kann man natürlich nicht so generalisieren und es kommt auf dich als Typ an. Für mich war es immer so, dass ich Produkte bauen wollte, wo ich mich sehr gut hineinversetzen kann, die das so Kunden nutzen. Aber weil ich glaube, nur dann bin ich mit Liebe im Detail dabei. Aber nochmal, ich bin ein Typ von 7 Millionen anderen. Deswegen schon lange Antwort auf Generalisierung nicht möglich. Mein Weg war immer der, etwas zu machen, was ich selber sozusagen als Kunde sofort nutzen würde.
Cool. Ja, ich meine, geht ja auch quasi ganz viel darum, wie deine Perspektive oder wie du das angehen würdest. Weil ich es quasi immer spannend finde, die Perspektive von unterschiedlichen Leuten auf solche Themen zu haben. Dann international arbeiten, USA internationalisieren und das von Anfang an hatten wir im Vorgespräch auch schon gesprochen. Das fand ich super spannend, dass du gesagt hast, du findest eigentlich Geschäftsmodelle dann am interessantesten, wenn sie direkt quasi auf einer internationalen Ebene potenziell funktionieren. Ist das quasi ein Credo, was schon immer da war, oder ist das was, wo du quasi über die Zeit bei Statista gemerkt hast, das ist eigentlich ziemlich nützlich, dass wir relativ einfach skalieren können auf andere Länder?
Ich glaube, halb ist es wieder Panik, halb ist es Perspektive. Fangen wir mal erstmal mit der Panik an. Ich glaube schon, dass wenn ich über Geschäftsmodelle nachdenke, denke ich meistens über digitale Geschäftsmodelle nach. Und ich glaube, es gibt kaum ein digitales Geschäftsmodell, welches nur in der lokalen Nische existieren kann. Wenn du dich erinnerst, so in der Frühphase der Sambas, haben dich ja ein bisschen darauf spezialisiert, etwas zu kopieren, was es in den USA gab und dann hier einzuführen. Und das war für eine kurze Phase durchaus möglich. Aber für eine lange Phase haben es dann ja auch immer verkauft, weil im Kern dann die US-Amerikaner und alle anderen hier rüber kamen. Und ich glaube, wenn man etwas bauen, also nehmen wir mal dein Working Vacation Ansatz. Dann kannst du sagen, oh, ich mache das auch für Deutsche, aber natürlich gibt es überall auch. Und allen anderen. Und dann habe ich meine kleine Plattform, aber du weißt jetzt schon, in 4 Jahren kommt die größere Plattform aus den USA, die viel bessere Finanzierung hat, hier rüber und macht dich platt, weil der einfach viel größer, weiter, schneller das Ganze ausrollen kann. Und da das so ist, musst du eigentlich von Anfang an vorweg sagen, ich muss es auch internationalisieren, um sozusagen überleben zu können. Immer vorausgesetzt, dein Ziel ist, etwas zu bauen, was länger lebt. Ja, aber das unterstelle ich mal den meisten, weil wenn du was nur auf 4-5 Jahre planst, dann hast du 3 Jahre Qual, 1 Jahr Freude und dann machst du es nicht. Das scheint mir nicht sinnvoll zu sein. Das ist der Panikmodus. Also ich glaube, es gibt ganz wenige Sachen, die wir langfristig verteidigen können, die nicht internationalisiert sind. Der Perspektive-Modus ist, wir sind halt ein kleines Land. Wir sind nicht wie Luxemburg, aber wir sind schon ein kleiner Schiss hier in Deutschland. Augenscheinlich ein Land, was auch nicht mehr wächst. Deswegen glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, immer zu sagen, wenn ich was Größeres bauen will, was auch eine Perspektive hat, dann baue ich es von Anfang an sozusagen international auf. Und was ich interessant finde, wenn man mit VCs spricht, die bei dir rein investieren sollen und helfen, dann suchen die immer nach einem Case, wo sie sagen, oh, das könnte irgendwann mal ein Unicorn werden. Und manchmal ist das übertrieben und die Zahlen sind sicherlich hochgepusht, aber deren Sichtweise ist, glaube ich, schon bei ganz vielen Geldgebern, kannst du etwas richtig Großes werden. Und was richtig groß ist, kann man, glaube ich, nicht in Deutschland alleine werden. Und deswegen ist sozusagen Panik und Perspektive führten dazu, dass wir bei Statista natürlich sehr, sehr international waren. Es macht auch ungeheuer viel Sinn. Es stärkt sich ja gegenseitig. Und bei ECDB jetzt von Anfang an immer gesagt haben, gleich von Anfang, wir versuchen den Markt abzuschätzen, zu planen und aufzubauen. Und ich finde, dass gerade heutzutage es so viel einfacher geworden ist, zu internationalisieren. Um mal ein Beispiel zu nennen. Früher, als wir Vertrieb gemacht haben, musstest du den Kunden sehen. Das Thema ist vorbei. Du machst nur noch Teams-Meeting. Also wollen sich nicht mehr in jedem Kaff auf dieser Welt ein Büro haben. Früher war es ungeheuer schwierig, Leute anzustellen, die in USA, Japan und dergleichen sitzen. Heute hast du Dienstleister, die im Wesentlichen, das kostet dann 1.000 Euro extra pro Person pro Monat. Aber du kannst im Grunde so Leute überall anstellen. Du wusstest du gar nicht, wie sollst du die überhaupt ansprechen? Wie hier in den USA gehen dann? Jetzt gehe ich in LinkedIn rein und suche mir alle Leute ein. Das heißt, es ist so viel leichter geworden, den gesamten Vertriebsarm international zu gestalten. Ich finde, es ist, wenn du sagst, ich will insbesondere online vertreiben, dann vertreibst du ja online, also indem du sagst, okay, ich habe eine SEA-Kampagne, die ich da drauf setze. Das kannst du sehr gut international machen. Ich habe dann ein interessantes Content-Marketing-Konzept, das kannst du sehr gut internationalisieren. Insofern ist es summa summarum viel, viel einfacher geworden, von Anfang an etwas international aufzubauen.
Zu dem Thema, was du gemeint hast mit die Chance besteht ja, dass dann ein größerer Wettbewerber kommt, der einen dann verschluckt. Das kann ja nicht nur daran liegen, dass man nicht internationalisiert, sondern das kann ja auch daran liegen, dass man zwar vielleicht internationalisiert hat, dass aber der andere Anbieter einfach unglaublich viel Funding bekommt, man selber nicht oder man selber halt Bootstrap. Und die Diskussion habe ich jetzt schon ein paar Mal geführt im Sinne von, kann man bestimmte Geschäftsmodelle überhaupt bootstrappen, wenn dann der Wettbewerb die riesen Marketinggelder auffährt, etc. Wie ist da deine Perspektive drauf? Also glaubst du, es gibt einfach Geschäftsmodelle oder Situationen, dass es zwingend erforderlich, Fremdkapital aufzunehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben?
Also, ich kann mal konkret es beantworten. Bei Statista haben wir in Summe für die gesamte Statista-Geschichte 1 Million aufgenommen.
Was ja erstaunlich wenig das, ist dafür, wie groß Statista ist. Weil
Statista selber ist irgendwas so um Unicorn herum, also macht 160 Millionen und 1200 Mitarbeiter. Darauf kann man kurzfristig stolz sein. War das richtig? Nein, das war nicht. Das hätte ich im Nachhinein gesagt, hätte ich mehr Geld aufgenommen. Ich
ach echt? Okay, okay. Also weil es klingt erstmal beeindruckend.
So. Ich habe, mir ist total nett und ist auch meine schöne Frage der Selbstausbeutung, das mal kennenzulernen. Aber im Nachhinein muss man sagen, dass du, nur weil du es kannst, heißt es nicht immer, dass es gut ist.
Okay, okay.
Ja, also das ist so wie, Mensch, ich habe mal einen Monat gehungert, super, aber deswegen muss es nicht gut sein, dass man einen Monat gehungert hat. Lag zurück. Deswegen im Nachhinein hätte es uns geholfen an einigen Stellen. Wir wären schneller gewesen, vielleicht ein bisschen professioneller, wenn wir 10, 15 Millionen aufgenommen hätten. Die jetzt bei ECDB ist es so, dass wir momentan gebootstrapped sind, sprich wir finanzieren das selber, die beiden Gründer. Aber ich würde, auch da ist das Ziel, irgendwann Ende nächsten Jahres Geld aufzunehmen und die Firma dann sozusagen auf die nächste Ebene zu heben. Deswegen muss das immer so sein. Nein, das muss nicht sein. Man muss auch nicht immer Geld aufnehmen. Aber dann, um mal zu generalisieren und dann würde ich natürlich die Tatensonne auffangen, ich würde schon, wenn man eine meint, eine größere Idee zu haben und nicht nur den Zeitungskiosk, für den Zeitungskiosk würde ich nicht Geld aufnehmen, aber eine größere Idee zu haben, würde ich schon immer ab einer Stelle gucken, dass ich Geld aufnehme. Eins. Zweitens, ich würde es nicht gleich zur Stunde Null machen. Ich finde es ganz, gerade am Anfang ganz gut, dass es wirklich knapp ist, man leidet, man Druck hat, um sich sozusagen zu fokussieren auf das Produkt, darauf, dass man wirklich Geld verdient. Die Frage ist immer, wie lange ist die Leidensphase? Und das hat A damit zu tun, hast du ein bisschen Geld selber? Ja, ist ja klar, weil irgendwie ein bisschen muss man haben. Oder nicht. Aber deswegen vereinfacht, ich würde immer Geld aufnehmen und ich würde den Zeitpunkt, wann ich Geld aufnehme, so weit herauszögern, wie es kann.
Okay. Aber dann quasi jetzt rückblickend auf Statista würdest du, auch wenn ihr es vermutlich weit rausgezögert habt und so weiter, aber dann vielleicht doch nochmal eine zweite Runde nehmen, eine dritte Runde nehmen.
Genau.
Einfach um Geschwindigkeit drin zu haben, um Marketingbudget drin zu haben, um quasi Leute drin zu haben, die dir dann vielleicht auch Arbeit abnehmen, damit man nicht hungern muss, damit man nicht quasi da Glasscherben essen und in ein tiefes Loch gucken muss.
Du musst auch ein bisschen professionellere Abteilung, professionelle Leute kannst du einstellen, das ist ja klar. Wenn du kein Geld hast, kannst du nur junge Leute, die total enthusiastisch sind. Und wenn du etwas Geld hast, kannst du auch ein paar Leute einstellen mit Erfahrung.
Mhm. Oder man kann junge, enthusiastische Leute, die aber quasi bestimmte total Gehälter erfordern.
Wir haben sehr gute Leute bei Statista eingestellt.
Ja.
Aber abstrakt, es hilft dir
etwas. Ja. Ja, und hilft natürlich bestimmt auch, quasi Fokus zu halten auf, okay, ich arbeite am Unternehmen und nicht im Unternehmen. Also genau. So, ich arbeite nicht operativ, sondern ich arbeite strategisch an, okay, wie kann ich Monetarisierung optimieren und solche Sachen.
Ja, wobei, das finde ich jetzt interessant. Ich verstehe, was du sagst. Mein anderer Gründer heißt Hubert. Und Hubert und ich arbeiten durchaus wahnsinnig operativ. Wir schreiben mal Rechnungen. Ich gehe durchaus mal rund Sachen, wie wenn jemand die Toiletten sauber ist, einfach nicht mehr erträglich. Solche Sachen. Und deswegen, natürlich muss man strategisch arbeiten. Manchmal finde ich aber, arbeiten Gründer zu wenig operativ, dass sie wirklich noch reingehen und mal am Callcenter hängen und mal also wirklich erleben, was gerade bei ihnen passiert. Deswegen, ja, man muss auch Zeit für die Strategie haben, wobei finde ich, das ist immer auch fürs Wochenende sehr gut. Ich finde im Gegenteil eher, die Leute müssen auch wirklich operativ mitarbeiten.
Ich ist spannend, dass du Callcenter erwähnst. Ich habe mal einen Job gemacht bei Searchmetrics, das war Search Engine Optimization Software oder gibt es auch weiterhin. Und war da quasi im Support, habe mit ganz vielen Kunden gesprochen und seitdem bin ich der festen Überzeugung, dass eigentlich jede Firma im Idealfall so aufgebaut sein sollte, dass jeder Mitarbeiter, jetzt ganz vielleicht mal Buchhaltung oder sowas rausgenommen, aber eigentlich sollte jeder Mitarbeiter, vor allem quasi die oberen Management-Ebenen, mindestens einen Tag im Monat einfach nur Support-Tickets beantworten. Weil ich glaube, das würde so krass viel verändern und die Produkte werden so viel besser.
Weil, also deswegen, weil, ja. Ich mag diese Aussage von Aldi, wir fangen alle bei uns an der Kasse an. Ja. Und erst dann wirst du großes Management, aber dass sie die realen Probleme überlegen und nicht in ihren Strategiewolken rumhängen.
Ja, ja. Ja, ja, zumal ja die Kunden, die sind ja auch genial. Also die bringen ja manchmal Ideen mit, das ist der Wahnsinn. Oder manchmal bringen sie auch Probleme mit, aber die Probleme sind ja auch quasi Möglichkeiten, ein cooles Produkt zu bauen.
Ja.
Ja. Ja, okay, ja, spannend. Find ich spannend, dass du so denkst, wie schafft ihr das quasi heute? Also quasi, wie habt ihr das bei Statista gemacht? Wie machst du das heute bei ECDB? Dass da quasi der Bodenkontakt, die Bodenhaftung und der Kundenkontakt vor allem existiert?
Ich glaube, Statista kennt jeder. Soll ich nochmal einen Satz zu ECDB sagen?
Vielleicht, ist gar nicht eine schlechte Idee. Stimmt, wir reden die ganze Zeit. Erzähl, ja.
Mein Pitch. Im Kern ist, wenn ihr euch das Internet anguckt, dann ist es so, dann hast du 3/4 aller Geschäftsmodelle sind sogenannte Transaktionsgeschäftsmodelle, wo Kunden ein oder mehrmals zahlen. Und das, was wir bauen wollen, ist eine Plattform, Data Analytics Plattform, wo du siehst, die monatlichen Umsätze, Käufer, Transaktionen, Warenkörbe und weitere KPIs für jedes Unternehmen, welches Transaktionen anbietet. Und zwar nicht nur für jedes Unternehmen, sondern auch dann dazu gespiegelt jeden Markt und die Konsumenten dazu. Heißt, klingt immer noch abstrakt, wenn man SimilarWeb oder SEMrush kennt, die machen das Ganze für Werbung, Visits, Bounce Rate und dergleichen. Und wir wollen das Ganze machen für Umsatz, Marktanteil, Käufer und Transaktionen.
Wie kommt der an die Daten?
Komisch, das fragen mich dann auch immer die Leute. Was ich als Positives annehme, weil du sagst ja nicht, boah, kann man damit Geld verdienen? Denn ich glaube schon.
Ah, nee, da habe ich kein Fragezeichen.
Wenn man diese Daten hätte für alle Unternehmen, ja, ja. Dann ist das wirklich was Großartiges, richtig? Mhm,
ja, auf jeden Fall.
Und das Interessante ist übrigens, und ich komme gleich zu deiner Frage, ich will nicht ausweisen, das Interessante ist, dass keiner hat das bisher angefangen, sowas zu bauen. Also, du könntest ja sagen, weißt du, da gibt es 10 Anbieter, aber dem ist nicht so. Wo kommen wir an die Daten her? Vereinfacht, es gibt diese Daten werden nicht von den Unternehmen veröffentlicht. Also gerade die nicht börsennotierten Unternehmen, die nicht täglich oder monatlich, das sind unsere Umsätze, das sind unsere Käufer und dergleichen. Das heißt, wenn die das nicht veröffentlichen, musst du sie in irgendeiner Weise sozusagen ein Modell bauen und das schätzen. Wie machen wir das? Es gibt sehr viele verschiedene Datenquellen, Alternative Data genannt, und die zapfen wir an. Die größte davon sind sogenannte Transaktionsdaten. Das bedeutet, wenn du mal mit einer Kreditkarte was gekauft hast, siehst du, zu dem Zeitpunkt habe ich, und das ich weiß ich nicht, sondern das ist ein langer Identifier, diesen Betrag ausgegeben bei bike24.de. Diese Daten kann man über verschiedene Wege einkaufen, in sehr großer Menge.
Was? Aber ist das so Darknet oder ist das so legal?
Das ist nicht Darknet, das ist auch nicht Grey, sondern das ist ganz offiziell, sagen GDPR-konform und alle konform. Und das kaufst du, und die sind 17 Mal gesäubert, aber du hast die ganzen Transaktionen. Sind sehr, sehr teuer, die einzukaufen. aber, und etwas vereinfacht, die kaufen wir für USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Österreich ein.
Wer verkauft diese Daten? Ist das Visa oder sind das dann die Banken? Wer?
Also es gibt sozusagen, da sind Banken manchmal einzeln. Es gibt Großhändler, die verkaufen von vielen verschiedenen Quellen. Es gibt Meilensysteme, die das kaufen. Es ist so ein bisschen Magie, wer das alles ist, aber das sind sehr viele. Um eine Zahl zu nennen, pro Monat analysieren wir 1 Milliarde an Transaktionsdaten. Das ist wirklich viel. Deswegen haben wir auch die Mehrzahl bei uns in Data Analysts und Data Scientists, die dadurch immer durchgehen.
Ich glaube, ich habe gerade so einen Aha-Moment. So funktionieren dann auch Seiten wie Finanzguru und Co., die ja zwar auch ein Premium-Modell haben, aber verkaufen die auch quasi die Transaktionsdaten anonymisiert und pseudonymisiert?
Das weiß also ich. Bei denen, ich will den nichts dazu unterstellen. Aber es gibt durchaus auch sowas wie elektronische Haushaltsbücher, heißt das.
Genau.
Wo du planst und verschiedene dieser Leute, genau.
Okay, spannend.
Ja? Ganz wichtig an der Stelle, Finanzguru, verkauft deine Daten nicht an externe Dritte. Ich habe diese Podcast-Folge schon vor einer ganzen Weile aufgezeichnet, vor fast einem Jahr. Habe ein paar Monate später, also so als ich die Folge aufgezeichnet habe, war ich noch gar nicht in Bewerbungsgesprächen, hatte noch gar nichts mit Finanzguru zu tun. Und kannte das Unternehmen noch nicht. Jetzt habe ich ein paar Monate später bei Finanzruhe angefangen zu arbeiten und sehe jetzt, das ist ein Unternehmen, was wirklich, wirklich cool ist und was Datenschutz sehr ernst nimmt. Die verdienen Geld über ein Subscription-Modell, wofür ich jetzt zuständig bin, und die verdienen Geld über Versicherungsgeschäft, weil natürlich auch Leute sagen, okay, ich möchte meine Versicherung optimieren und erkennen irgendwelche Lücken über die App, die natürlich auch wichtig sind und abgedeckt werden müssen. Finanzguru verdient kein Geld damit, dass sie irgendwelche unseriösen Sachen machen. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, das an der Stelle so deutlich zu sagen. Ich habe die Folge von meinem Cutter Leo schneiden lassen, habe die hochgeladen, habe dann gestern, weil ich im Supermarkt einkaufen, die Folge halt gehört, weil es einfach schon lange her war und ich mir dachte, komm, hörst du nochmal rein, dass das alles noch so passt. Und hatte eine kleine Panikattacke, als ich die Stelle gehört habe. Also ganz wichtig, Finanzguru, tolles Unternehmen, cooles Unternehmen, Datenschutz wird sehr groß geschrieben. Und damit würde ich sagen, können wir zurück zur Folge, aber das war mir wichtig, das an der Stelle klarzustellen. Gut, okay, sorry. Und ich glaube, sowieso sollte ich mir vornehmen, vielleicht im Podcast nicht mehr so wild rumzuspekulieren, wenn ich es einfach nicht weiß. Genau, alles klar. Das als kurzer Einschub und zurück zur Folge.
Okay. Und da kommen halt diese ganzen Quellen her und die haben alle eins gemeinsam, das ist total biased, dirty und du musst das halt mit sehr viel Intelligenz korrigieren, machen, tun. Aber das ist sozusagen der Infos, der kommt. Und jetzt haben wir damit angefangen, erstmal den E-Commerce-Markt abzuschätzen. Und wenn wir das gemacht haben, dann kommen sukzessive andere Märkte überall, wo es Transaktionen gibt. Das so in the nutshell. Deswegen, wie immer, die nächsten 2-3 Jahre werden noch sehr, sehr kompliziert. Aber dann sitze ich hier hoffentlich mit offenen Armen und sage, ach, ist das Leben doch schön und alles läuft so. Wie immer. Und jetzt das zu dem Geschäftsmodell. Und soll ich jetzt nochmal zu deiner Frage zurückgehen? Wie bleiben wir sozusagen auf dem Boden, dass wir normale Operationstätigkeiten? Ich glaube, es ist eine Mischung. Das eine ist, wir hinterfragen natürlich jede Person, bevor wir sie einstellen. Können wir es nicht selber machen? Warum? Weil da geht ja jetzt ganz schön viel Geld raus von deinem Hasper oder bei uns heißt das die Hamburger Sparkasse Konto und wird halt abgebucht und das wird sich sparen. Das sorgt schon mal dafür. Das zweite, ich mache das ganze Recruiting bei uns. Wir haben keinen Recruiter, wir sind jetzt 45 Leute. Da hätte sie normalerweise angefangen mit einem Recruiter und einem in HR. Das mache ich alles. Erstens finde ich, die Leute kennenzulernen, macht ja auch Spaß. Und zweitens kannst du darüber dann wieder Geld einsparen. Und deswegen zurück zu Bootstrap, du guckst halt überall, wo du kein Geld ausgeben musst. Und das führt dazu, dass du selber ganz automatisch sehr viele operative Tätigkeiten benutzt.
Und du bist dann auch in Sales-Prozessen und in Support-Prozessen und Kundenkontakt direkt mit drin?
Genau. Und erstens finde ich immer spannend, das zu machen, genau wie du gesagt hast. Meine Tochter durfte jetzt mal ein Praktikum bei Statista machen. Ich habe gesagt, das machst du jetzt mal im Account Management und Callcenter für 2 Monate, weil da lernst du wirklich was.
Ja, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber Support hat immer weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll, aber
Reputation. Die Leute wollen genau. Produktstrategie und Produktmanagement machen, weil das ist irgendwie die große weite Welt und bunte PowerPoints. Aber lernen, gerade am Anfang, tust du am meisten mit der realen Welt und das ist eher sozusagen Account Management, Support und so weiter.
Ja, und ich habe ein Gefühl es wird unterschätzt, wie schwer und wie anspruchsvoll diese Arbeit ist. Also ja. Und wie krass quasi der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Support-Mitarbeiter ist.
Total.
Und auch quasi, ich glaube, in Firmen ist oft kein Verständnis dafür da, dass das den Unterschied machen kann zwischen ein Kunde verlässt quasi die Firma oder ein Kunde macht einen 10.000 Euro Upsell. Also ich würde sagen, mir hat es gut getan, lange Zeit im Support zu sein und habe da bis jetzt irgendwie sehr, sehr schöne Erinnerungen auch irgendwie an die Zeit. Okay, Monetarisierung. Wie monetarisiert ihr das Ganze? Also es ist einfach ein Subscription-Model wie bei SEMrush, dass ich auf bestimmte Daten Zugriff bekomme und wenn ich mehr Geld bezahle, habe ich noch mehr Zugriff auf Daten und ich werde bezahlt pro Abfrage?
Interessant,
oder?
Dass du erwähnt, SEMrush ist tatsächlich für mich, als ein Partner, wir arbeiten mit SEMrush und Similarweb sehr gut zusammen, aber es ist auch ich habe Hochachtung vor SEMrush. Also Leute, wenn sie sich SEMrush nicht kennen, es lohnt sich, das Unternehmen anzugucken, weil es ungeheuer erfolgreich ist und wirklich sehr clever gemacht. Ganz viele B2B-Unternehmen haben, du hast ja immer drei Komponenten. Du kannst immer sozusagen irgendwas einzukaufen, ein Abo abschließen oder irgendwelche Coins, Points, Token oder was auch immer kaufen, die du dann abarbeitest. Momentan fokussieren wir uns erstmal auf ein ganz klassisches Flatrate-Modell. Also nimm mal die API raus. Bei der API gehst du immer nach was anderem, nach API-Calls. Aber wir machen ein ganz klassisches Abo-Modell. Ja, und das ist nach Seats aufgeteilt. Und wenn du irgendwann mal auf höhere Seats kommst, kannst du mehr machen. Punkt. Und Empfehlung an alle Gründer: Wenn ihr anfangt zu starten, macht nicht ein komplexes Modell, was ihr von SEMrush oder anderen kopiert. Warum? Es ist viel zu kompliziert zu verkaufen. Es ist nicht so, dass am ersten Tag eure Kunden euch sofort immer ganz, ganz intensiv nutzen, sondern fangt mit etwas ganz Banalem an. Und deswegen, ein Abo-Modell ist eigentlich immer wunderschön. Kriegen einen festen Betrag und können so viel nutzen, wie sie wollen. Dann bin ich immer ein Freund von günstigen Abo-Preisen. Da gibt es sozusagen, also ihr stellt irgendwann, was ist so der typische Preis, den man in einem Markt oder in eurem Segment realisiert. Und ich würde dann immer massiv darunter gehen. Das nochmal Pricing, es gibt ja kein wahr oder falsches Pricing, es gibt 17 Millionen Strategien dahinter. Aber ich hatte die Erfahrung bei Statista und jetzt auch bei ECDB, wenn du ein günstiges Pricing hast, dem gelingt es dir leichter, die Kunden zu gewinnen. Wenn man mal einen Kunden gewonnen hat und er ist reif, relativ happy, dann kannst du schon über eine gewisse Zeit den Preis erhöhen. Wenn du dagegen aber einen hohen Preis von Anfang an hast, dann dauert das so lange, um einen Kunden zu erzeugen und überhaupt mal das abzuschließen, dass plus der Kunde dir dann auch diese vielen Fehler, die du ja gerade in der Frühphase hast, nicht verzeiht. Deswegen hätte ich, das normal ist totale Generalisierung, immer gesagt, fangt mit einem günstigen Preis an und versucht den dann sukzessive hochzufahren als andersherum. Günstig und einfach.
Den Preis sukzessive hochzufahren quasi über die Lebensdauer des Startups oder sukzessive hochzufahren über quasi die Zeit, wo der Kunde quasi Kunde ist und dann feststellt, der wird Heavy User und nutzt das Produkt
auch
immer mehr.
Ich glaube, du kannst sowohl deine Preise bei den Kunden sukzessive hochfahren als auch beim Unternehmen.
Wie macht ihr Marketing? Also wie werden neue Leute auf euch aufmerksam? Weil das ist ja, glaube ich, bei bestimmten Geschäftsmodellen irgendwie sehr intuitiv möglich. Also Statista landet, glaube ich, jeder irgendwie drauf, der halt nach einer Statistik sucht, wie viel Bier wird in Deutschland getrunken. Und dann ploppt halt Statista als erstes Suchergebnis auf. Ich glaube, Suchmaschinenoptimierung habt ihr auf jeden Fall durchgespielt. Das ist ja jetzt bei ECDB schwieriger, schätze ich.
Genau, also fangen wir an, wir machen überhaupt kein Wunder, sondern auch bei Statista wir machen eine Kombination aus SEO-Optimierung, das kannst du auch bei, also nimm SEMrush ist durchaus eigentlich ein sehr spitzes Thema. Semrush, wenn ich mich recht erinnere, macht 6 bis 7 Millionen Visits pro Monat. Also ist wirklich sehr gut. Also kann SEO immer machen. Und das ich würde es auch immer machen. Wir machen natürlich auch SEO. Heißt, hab eine offene Plattform, gibt ein paar Premium-Contents-Preise und so weiter. Das zweite ist, bezahlt machen wir viel über LinkedIn und SEA. Also LinkedIn, Google. Beides bietet sich gut an. Typischerweise finde ich, sind die LinkedIn ist, kriegst du schneller eine Breite hin und die macht die Marke bekannter. Bei Google kriegst du sozusagen noch zielgerichteter, dass die Leute in deinem Sucherlebnis, wo sie gerade was kaufen wollen, dich sehen. Das spricht für die beiden. Sie glauben stark an Content Marketing. Ich habe ein sehr populäres Content Marketing gemacht bei Statista. Ja, also das, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber du siehst so bei Outdoor-Medien, sieht man häufiger mal Statista in Berlin oder in Hamburg, dass dann machen wir die Zahl des Tages, wie viele Brücken gibt es in Hamburg und solche Sachen, das ist schon sehr populär. Wir machen sowas wie Infografiken, natürlich sehr stark. Und so baust du sukzessive eine Marke auf und das Schritt für Schritt. Aber bei uns geht das genauso. Du musst, ich glaube, gerade solange du Content hast und selber produzierst, die spannend sind, kannst, finde ich, damit immer sehr viel machen.
Mhm. Ja, und habt ihr jetzt eigentlich auch wieder, also ich meine, klar ist die Frage, was an Content will man rausgeben, aber halt einfach ein, wusstest du, dass Deutsche im Schnitt 160 Euro pro Jahr für Bier ausgeben?
Ja, ist oder halt bei uns ist auch halt, spannend, wie stark ist der E-Commerce-Markt gewachsen? Wie viel geben die Deutschen für Fashion aus online versus die Franzosen? Also du hast da schon ungeheuer viele. Ja, es ist B2B-lastiger, aber es ist immer noch breit genug.
Mhm. Wusstest du, dass jeder 10. Deutsche ein Bier-Subscription-Model im Internet abgeschlossen hat? Woher? Okay, keine Ahnung, ob es Bier-Subscription-Models gibt, aber halt safe, im Internet gibt es alles. Cool, spannend. Zu diesem ganzen Thema international arbeiten finde ich natürlich jetzt auch spannend, Remote-Arbeit könnte ja auch in dem Kontext ein interessantes Thema sein, weil man ja vermutlich auch Zahlen, Daten, Fakten hat, die vielleicht mehr für einen anderen Markt irgendwie spannend sind. Oder auch bei Statista war das ja so, dass dann Statistiken vielleicht aus einem französischen Datensatz vielleicht auch einfacher von einem Franzosen auszuwerten sind, weil er halt Muttersprachler ist und das Ganze nicht irgendwie durch einen Übersetzer jagen muss. Wie seid ihr mit dem Hiring aufgestellt? Habt ihr quasi einen festen Standort oder seid ihr verteilt auf der ganzen Welt?
Das kommt, ECDW und Statista sind leicht unterschiedlich nochmal. Das eine hat 1200, 1300 und ist wohl gesettelt und das andere 45 und da sind bestimmt ein paar Studenten auch noch drunter. Also insofern alles gut. Fangen wir mal mit erstmal wie es ist und was ich gelernt habe bei Statista. Statista selber hat das Hauptquartier in Hamburg, hat außerhalb von Hamburg insbesondere starke Vertriebsstandorte, also wie 100 Leute in New York, 60 Leute in London, 40, 50 Leute in Singapur. Ich glaube, wenn du internationalisieren willst und im B2B-Markt bist, brauchst du irgendwann Vertriebler. Ich glaube, man schafft es nicht vollständig über online zu machen, weil Vertriebsprozesse dann doch so kompliziert sind im Geschäftskunden. Das führt immer dazu, dass man sozusagen zentral dort Leute in verschiedenen Ländern hat. Jetzt gehen wir mal zurück zu Deutschland, weil wir leben bei uns weitestgehend ein 3-2-Modell, 3 Tage im Büro, 2 Tage von zu Hause. Ja. Wir waren auch mal noch, haben noch mehr remote gearbeitet. Ich glaube, es gibt bei dem ganzen Thema 2 Dinge, die man bedenken muss. Das erste ist, in einer Startphase ist es so, dass Leute ungeheuer stark voneinander lernen, indem wir Sachen kurz diskutieren. Du gehst mal rüber und hast eine Idee, es muss irgendein Problem gelöst werden. Und das ist viel, viel, viel besser möglich, wenn man wirklich physisch zusammensitzt, als wenn man nicht mal irgendwelche Calls gibt. Es ist auch so, wenn du eine Kultur aufbauen willst, ist es viel, viel einfacher möglich, wenn Menschen sozusagen beieinander sitzen. Es gibt, normal, Menschen sind unterschiedlich. Es gibt welche, die das, gibt es Programmierer, die gerne in Ruhe irgendwo in ihrem dunklen Raum arbeiten? 100%. Aber ich würde gerade in der Anfangsphase, wenn man etwas gründet und es geht, immer empfehlen, dass man zusammensitzt und arbeitet. Und nicht, oh, der eine sitzt in Stuttgart, der andere hier und wir reden miteinander. Meistens geht das nicht lange. Das ist einmal dieser Gründungsspirit und wie die Sachen aus. Deswegen bin ich tatsächlich ein großer Fan davon, dass man zusammensitzt. Und wenn wir Leute einstellen, frage ich auch, man mag das Büro nicht. Und es gibt durchaus Leute, die sagen, nee, ich sitze, lebe jetzt draußen. Und meistens werden die bei uns nicht eingestellt. Ja, die zweite Frage ist, du hast ein ganz großes Unternehmen. Kannst du dann nicht alle remote arbeiten lassen? Und jetzt kommt eine wahnsinnige Generalisierung, aber ich habe das Gefühl, wenn du die Menschen an Mitarbeitern einstellst, dann ist es ja so, das sind nicht alles Engel und das sind nicht alles Teufel, sondern das ist eine große Mischung. So, und jetzt die Generalisierung. Ich glaube, ein Drittel an Menschen, boah, die kannst du hin tun, wo du willst, die würden immer wahnsinnig arbeiten, wahnsinnig fokussiert sein und nichts arbeiten. Ein Drittel an Menschen würden so eine Mischung, ich mache schon meine Arbeitszeit und auch alles fein, aber nochmal, jetzt bin ich das dritte, vierte Jahr da, ich will mich auch ein bisschen optimieren und dergleichen. Und ein Drittel würden es also massivst ausnutzen. Ja, so dass sie, wenn sie nicht nach gewissen Kennzahlen gemanagt sind, sagen, oh, ich mache das in 20 Stunden und den Rest mache ich so weiter. Also, das ist natürlich total individuell in einer Unterschiedlichkeit. Aber schon so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Dann sagst du, und bisher, wie managt man das in der ganz alten Welt? Naja, die Leute kommen zu einem Zeitpunkt und gehen zu einem, es ist total plump, über gemessene Arbeitszeit kontrolliere ich, dass alle Leute da irgendwie fleißig arbeiten.
Das ist ja einfach nur dumm, ist meiner Meinung nach, oder? Also du kannst ja auch da sitzen und nicht arbeiten.
Es ist ein sehr einfaches, robustes System, und da kann irgendwas einschlagen und das System funktioniert weiter. Jetzt sagen wir, oh, das machen wir doch viel mehr nach Output-Kennzahlen. Und die, also, denn, und da gibt es den einfachsten Bereich, der nennt sich Vertrieb, ist doch ganz simpel. Da hast du jemanden und der muss halt so und so viel an Zielumsatz erzeugen. Und wie er es macht, ist egal. Das kann ich mir vorstellen. Ich muss nur sagen, das halt im Umkehrschluss, alle Leute, die dann sozusagen 2 Monate oder 2 Quartale ihre Zielumsätze nicht erreicht haben, müsstest du entlassen. Ja, also weil du sagst, ey, ich manage jetzt nicht nach Input und nicht nach, ich finde sozusagen, sondern ich manage nach Output, dann ist es so, dann müsst du danach managen und dies dann nicht erreichen, musst du sagen, im Kern sagen, guck, ich weiß, ich will ja nicht mehr gucken, ob die Menschen fleißig und dergleichen waren und was sie mir erzählen, sondern danach wird gemanagt, du müsst die entlassen. Das ist ganz schön brutal. Aber ich erwähne es, weil der Vertrieb eigentlich so der sozusagen so der ganz offensichtlichste Bereich ist. Ich nehme mal ein anderes und dann kommen wir gleich zurück und versuchen das den Chaos mal zusammenzufassen. Wir haben Redakteure und hätte gesagt, okay, die Redakteure bei uns, bei Statista, manage du da, wie viele neue Statistiken haben die eingestellt und wie viele Statistiken haben sie geupdatet. Da kann sehr schnell rauskommen, dass wirklich viele Quatschstatistiken eingestellt werden, weil irgendwie sie nur gegen ein Ziel arbeiten. Was ich damit sagen will, und wirklich gute Ziele Leuten zu geben, nach denen sie nach Output managen, ist ungeheuer schwer. Insbesondere, wenn du sagst, also es hängt immer so ein bisschen von deinem Menschenbild ab, wenn du sagst, alle Leute sind gut. Und die wollen alle nur ganz hart arbeiten und du brauchst sie nicht kontrollieren, dann ist das, was ich sage, Quatsch. Meine Erfahrung ist eher diese ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel machen alles, weil sie sozusagen die leben für die Arbeit, definieren sich, ein Drittel machen so okay und ein Drittel wollen wirklich sich selbst optimieren und das rausziehen. Und deswegen, ich sehe nur sozusagen ganz viele Unternehmen, also Leute, mit denen wir auch gegründet haben, die alle wieder sagen, ich muss die Leute zurückziehen, weil das Management fast nicht möglich ist. Und wenn ich das auch sagen kann, die Anforderung an Manager im Remote-Arbeiten ist 10-mal höher, als im Büro zu arbeiten. Und deswegen, oh wenig Wunder, bin ich jemand, der daran denkt, ich finde schon, dass es falsch wäre, völlig remote zu streichen, weil ich glaube, es hat uns eine Flexibilität oder auch einen Spaß gegeben, das sollte man nicht nehmen. Aber ich glaube, dass der Kern immer noch im Büro selber stattfinden sollte, weil du sonst entweder in der Frühphase nicht Kultur und ganz viele andere Sachen nicht aufbauen kannst und in der Speedphase wirklich ein Management Herausforderung hast.
Ich zeichne dir mal mein Bild und dann sagst du, wie du drüber denkst, weil ich habe da auch eine sehr, sehr starke Meinung. Ich würde sagen, also ich habe im Moment eine Remote-Stelle und es funktioniert ganz gut. Ich sehe aber auch quasi das große Risiko oder ich kenne auch Leute um mich herum, die eine 100% Remote-Stelle haben, die das Leben sehr entspannt angehen, die du zu dem letzten Drittel auf jeden Fall zählen kannst. Aber du hast jetzt quasi zwei Modelle gezeichnet. Quasi einmal tut man nach Zeit quasi abstempeln und guckt, okay, die Person kommt um so und so viel Uhr ins Office, um so und so viel Uhr verlässt die das Office. Und was ich halt ganz viel gesehen habe, ist, man kann ja 8 Stunden arbeiten, aber man kann ja auch 8 Stunden einfach nur absitzen. Und das ist für die Arbeitsmotivation eine Katastrophe, weil es motiviert einen ja nicht dazu, irgendwie schneller oder besser oder effizienter zu arbeiten, so weil man muss ja seine Zeit absitzen. Und ich finde dieses Output-basierte eigentlich ziemlich cool, weil das einfach quasi das zeigt, worauf es am Ende drauf ankommt. Nämlich, habe ich meine Arbeit gut gemacht? Liefere ich den Beitrag zu dieser Firma, für den ich eingestellt wurde, was halt der Firma am Ende was bringt? Also ich finde Output viel wichtiger. Und wenn ein Entwickler super, super effizient war und eine brillante Idee hatte, warum soll der nicht auch nach 7 Stunden Feierabend machen können, wenn er das, was quasi normalerweise 16 Stunden dauern würde, 2 Tage, was er dann an dem Tag irgendwie super schnell geschafft hat, weil er irgendwie im Tunnel war. Und ich glaube aber, also ich gehe mit bei diesem Drittel-Drittel-Drittel-Modell, sehe ich genauso. Ich glaube nur, dass diese gestiegene Herausforderung vom Management halt einfach, das ist das Problem, was wir im Moment haben. Wir haben ein Management, was quasi stecken geblieben ist in vor 20 Jahren. Also weil man muss ja nicht sagen, okay, das ist der Output, der geliefert werden muss und ein Manager definiert das. Und wenn der Output nicht erreicht wird, werden Leute gefeuert, sondern man kann ja gemeinsam mit dem Team definieren, okay, was ist ein sinnvoller Output für die nächsten 2 Wochen? Dann können nämlich die Leute sich genau überlegen, keine Ahnung, wir haben jemanden im Team, der ist krank, das heißt, das und das und das muss ich abfangen oder mir geht es gerade selber nicht so gut. Und dann ein Manager, der irgendwie empathisch ist, der einen Bezug zu den Leuten hat, hat das ja vielleicht auch ein bisschen auf dem Schirm, aber man kann sich quasi gemeinsam darauf committen, das sind gute Ziele, die wir uns setzen für den nächsten Sprint. Ich meine, ich komme jetzt stark aus der Softwareentwicklung, aber wir setzen uns folgende Ziele pro Person. Das sind die Sachen, die wir geschafft haben wollen. Und nach 2 Wochen gucken wir uns an, wurden diese Ziele erreicht. Und ich glaube, wenn man das Thema so angeht, dann ist ja auch quasi ein sozialer Druck da. Also wenn dann jemand hingeht und sagt, naja, die nächsten 2 Wochen habe ich eigentlich nicht vor zu arbeiten, dann fällt das ja in der Gruppe auch auf. Und da entsteht quasi ein sozialer Druck, irgendwas Sinnvolles beizutragen. Und nach 2 Wochen, finde ich, muss man ja auch die Leute nicht entlassen, sondern kann ja einfach diskutieren, woran lag's, was war das Problem und was machen wir demnächst anders, dass es nicht mehr so läuft. Und ich glaube, das ist quasi eigentlich das Kernproblem im Moment, dass wir viele schlechte Manager haben.
Ja, absolut, wie viele schlechte Politiker. Es kommt zu dem Thema, möglicherweise gilt die ein Drittel Regel auch für Manager.
Ja. Wobei, da würde ich sogar sagen, da ist die Quote noch schlechter, also weil die Motivation, Manager zu werden, ist ja oft quasi auch, also es gibt viele Gründe, Manager zu werden, aber ich finde, da sind die Incentives nochmal anders als quasi bei einem Standardangestelltenverhältnis.
Ja, also Erdmann, dass du mich nicht falsch verstehst, wir versuchen Leute nicht über Zeit zu managen, sondern versuchen natürlich im Wesentlichen zu sagen, das euer Unternehmen, was ihr habt, du hast ja einen gewissen Bereich, der gehört dir. Bitte mach du das Sinnvollste, was man da zu machen hat. Ich glaube, es ist total absurd, dass man sagt, die Oberstufe, die von oben werden irgendwie immer weiter Ziele runtergebrochen, das machen die Leute, sondern wir sind eigentlich in der Welt, wo von oben man so grob Guidelines setzt, was man tun will, aber dann die Leute in ihren Bereichen selber definiert, was da zu tun ist, was man machen muss und dergleichen, weil es so eine hohe Komplexität hat. Und deswegen findet auch kein Absitzen statt, sondern die Leute denken einfach darüber nach, was kann ich doch machen. Das ist, glaube ich, noch ein langes Thema.
Auf jeden Fall.
Klar, dass in der Softwareentwicklung es durchaus leichter ist, in gewisser Hinsicht zu machen.
Ja. Aber ja, teilweise halt auch notwendig, weil ich würde sagen, also ich kenne ein paar sehr gute Entwickler, die niemals einen Nicht-Remote-Job annehmen würden, wo es einfach schade drum ist, quasi diese Menschen zu verlieren als potenzielle Mitarbeiter. Wo ich glaube, das ist, also es gibt einfach Menschen, die sind so gestrickt, die arbeiten besser von zu Hause, oder es gibt einfach Menschen, die haben das Bedürfnis, auf Reisen zu gehen. Und ich würde bei mir zum Beispiel selber auch sagen, ich hätte schon die Bereitschaft, nach München zu ziehen und auch 5 Tage die Woche ins Office zu gehen. Wo ich keine Bereitschaft zu habe, ist eine Regelung, wo ich nicht mal sagen kann, okay, ich besuche jetzt spontan 2 Wochen meine Eltern, weil ich sehe das Problem nicht, also weil normalerweise bin ich ja quasi dann 5 Tage die Woche im Office. Aber dass mir jemand verbieten kann, meine Eltern zu besuchen, das ist für mich was, wo ich vielleicht auch verwöhnt bin. Also ich glaube, ich bin da in dieser Millennial-Generation. Aber ich verstehe es auch nicht.
Ja. Normal, früher hat man dafür Urlaub genommen, würde man sagen.
Ja, ja.
Aber ich glaube, wie immer liegt die normal. Ich glaube, das sind wir uns einig. Das ist eine gesunde Mischung. Ich glaube, es ist schon so, auf der einen Seite wäre ja bescheuert, wir haben ein paar Flexibilitäten bekommen durch Corona. Unglaublich. Und das ist super. Und ich glaube, umgekehrt, wenn momentan die gesamte Wirtschaft Nullwachstum hat und das irgendwie seit 6 Jahren, dann sollten alle Menschen verstehen, boah, das könnte auf ein Problem hinweisen. Und wenn nebenbei so ist, dass sie noch immer alle älter werden und, dann, ich finde, man muss sich Gedanken machen, wie können wir sozusagen als Land wieder produktiver werden, um zu wachsen. Ich glaube, und meiner Ansicht nach gibt es da viele verschiedene Sachen. Und da sind nicht immer irgendwelche Geldausgabenprogramme von der Regierung, sondern es muss darum gehen, sozusagen Sachen wieder ein bisschen besser zu organisieren, als wir es gerade tun. Das ist, glaube ich, genau. Punkt. Aber lass uns nicht genau.
Okay, ja. Ich glaube halt, gerade mit Cello telefoniert, 100% Remote-Firma. Und ich bin mir sicher, das ist jetzt ein großer Bett, weil das eine winzige Firma ist, stand jetzt. Aber das wird das nächste deutsche Unicorn. So, das ist einfach, die sind gut aufgestellt, aber die haben sich auch quasi auf Remote eingestellt. Aber ich sehe auch, wie du quasi dieses, boah, coole Brainstormings, coole Ideen oder auch einfach mal abends weggehen, Bierchen trinken. Und was ja auch eine Produktivität irgendwie in sich hat, wenn man ein gutes Teamklima hat, das kannst du einfach nur in Person. Ich hätte noch ein letztes Thema. Lass das Thema Remote-Arbeiten abhaken. Ich finde es auch spannend. Ich mag das Thema sehr gerne, weil es eben so kontrovers ist. Aber lass das Thema abhaken. Neue Dinge erfinden. Also ich meine, ihr seid ja jetzt genau in dieser Nische perfekt aufgestellt, dass man ECDB perfekt nutzen kann, um einen Total Addressable Market zu evaluieren und so weiter. Glaubst du, das wird quasi so ein fester Bestandteil von ich baue neue Produkte, und wie glaubst du, erfindet man neue, coole Produkte?
Also wenn ich gucke, wie wir bei Statista und wie wir bei ECDB neue Sachen erfinden, dann gibt es, finde ich, schon ein paar Sachen, das ist völlig banal, aber das erste ist, natürlich guckst du nach, boah, wo gibt es ein Problem, was irgendwie noch nicht adressiert. Das zweite ist, ich würde allen immer empfehlen, kopieren, 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 kopieren. Ich glaube, es gibt keinen großartigen Roman, der nicht sozusagen zu 90% kopiert ist. Die Mehrzahl an Neuigkeit besteht darin, dass man irgendwas sagt, boah, dann nehme ich mir dann XYZ und kopiere das mal und dann überlege ich, wie ich das alles besser machen kann. Und ich glaube, es sollte für alle unsere Weiterentwicklung geben. Und die Leute sollten dann nicht mit Scham drüber reden, sondern sagen, das ist wirklich, Innovation ist halt ein weiterer Verdauungsschritt. Ja, was schon mal dreimal verdaut ist, verdauen wir jetzt nochmal weiter. Dann das nächste ist, ich glaube ja immer daran, dass man irgendwas probiert im Kleinen und erst dann ganz viel Geld einsteckt und nicht von Anfang an irgendwie so, oh, das dauert jetzt 3 Jahre und wir schließen ab. Oder warum kann immer kommen, nicht kommen, aber die deswegen sind alle Sachen, die wir machen, wo wir immer wen testen so ein bisschen und sagen, oh, klappt, und dann testen wir noch mehr. Und dann, wenn wir merken, da ist Musik drin, erst dann fangen wir an, sozusagen richtig Geld einzustellen. Das ist es, glaube ich, schon. Identifizieren, ich habe das Gefühl, da ist wirklich eine große Lücke, die noch nicht adressiert ist. B, kopieren, kopieren, kopieren. Und damit auch sagen, wie kann ich das besser machen? Und C, eher inkrementell mal rantasten und sehen, wie es läuft.
Und inkrementell herantasten heißt dann quasi erstmal ein MVP bauen, erstmal quasi Grundsätzliches irgendwie klarkriegen.
Ja, wir haben bei Statista, sieht man gar nicht so, aber wir haben bestimmt 10 verschiedene, also die Leute kennen die Plattform, aber wir machen ja einen ganz großen Bereich im Ranking, wir haben Grafikagenturen, wir haben bestimmte Arten von Beratung. Und das ist wie folgt entstanden. Ich habe allen Leuten immer gesagt, nochmal, dass das uns verbindet ist. Wir sind hier eine Organisation, die wirklich was aufbauen will und unternehmerisch stellen. Wenn ihr sagt, ich habe eine Idee, dann ist es ganz einfach, können wir die machen. Es gibt ein bisschen Geld, was wir sponsern. Die Idee finde ich gut und dann musst du selber verkaufen. Und wir hatten, ich werde es nie vergessen, mal jemanden, der kam von Radio Hamburg rüber, hat gesagt, oh Mensch, ihr macht so viele Infografiken und nutzt es für Content Marketing. Wollt ihr nicht eine Grafikagentur aufbauen? Also ich gesagt, war ein bisschen was anderes und das Agenturgeschäft soll ja nicht immer nur super profitabel sein, aber warum nicht? Und dann hat er angefangen, ein bisschen was zu verkaufen, hat funktioniert und der ist jetzt, hat einen Bereich von 40 Leuten und ist halt größte Grafikagentur sozusagen, mit die es in Deutschland gibt vermutlich. Und weißt du, es ist aber so, mal ein bisschen ausprobiert, jemand hat was gemacht und dann sich so langsam angetastet. Und das würde ich, wenn du größer bist, wenn du 10 Leute bist, kannst du nicht einfach so mal loslegen, aber das immer empfehlen. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass die Leute keine Scham haben zu kopieren und aus dem Kopieren heraus etwas weiterentwickeln.
Und wenn man kopiert, was sollte man kopieren und was sollte man nicht kopieren? Also es gibt ja bestimmt auch Red Flags und Green Flags für, das ist was kopierungswürdig ist. Also zum Beispiel jetzt im Kontext von eurer Plattform, man kann ja sich angucken, okay, ist das ein steigender Markt oder ein fallender Markt? Und die steigende Flut hebt alle Schiffe, also so macht ja vermutlich...
Genau.
Mehr Sinn, jetzt AI zu machen im Moment, als, keine Ahnung, halt irgendein Thema, was jetzt, als Papier, irgendwas mit Papier würde ich im Moment vielleicht auch nicht mehr machen.
Total umgekehrt bei AI ist Musik. Also wir machen viel mit AI, sowohl bei ECDB als auch bei Statista. Wir haben uns aber entschieden, nicht in den großen Gesang, dass alles nur noch AI ist, einzusteigen, weil wir meinten vor 2 Jahren, da war ja nur noch, ist so stark betont gewesen, dass du erahnen konntest, dass es möglicherweise irgendwann nicht mehr ganz so stark ist. Das heißt, wenn man merkt, etwas wird so dermaßen übertrieben gehypt, dann würde ich es nicht, also würde ich es nutzen machen, aber sozusagen nicht mehr in Forderung stellen. Und sonst stimmt natürlich, Sachen, die schrumpfen, sind immer viel schwieriger, da noch was rauszuholen, als Sachen, die wachsen. Bei mir ist immer am wichtigsten, ich gucke sozusagen das, was du kopierst, wie stark passt das eigentlich zu deinem Grundsetting? Also macht es aus Kundensinn erstmal Sinn, dass du es hast und dann entwickelst du es weiter.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne abonnieren, teilen, positiv bewerten etc. Entschuldigt weiter meine Stimme. Ich bin noch leicht angeschlagen. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr was mitnehmen konntet, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich, dann gerne, wie gesagt, rein abonnieren, dann seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Ciao!